Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen zurück beim mittlerweile dritten Game Talk. Schön, seid ihr wieder mit dabei. In dieser Episode soll es um das Thema Speedruns gehen. Ich selbst, ich bin kein Speedrunner, das wisst ihr vielleicht. Deshalb war es natürlich nötig, dass ich mir Verstärkung hier in den Podcast geholt habe. Ich habe Verstärkung gefunden, ich bin sehr stolz drauf. Ich darf zum einen vorstellen den Andy. Hallo Andy.
Hallo, ich bin hier nicht zum ersten Mal zu Gast. Ich war in der ersten Folge bereits dabei und man kennt mich auch vom Nerdy by Nerds Audio Podcast.
Gut, kurz und knapp. Nun, wir sind hier nicht zu zweit. Wir haben es geschafft, uns noch einen zweiten Gast hier in den Podcasts zu holen. Ich darf begrüßen den Exe. Hallo.
Hallo. Ja, also ich bin Exe. Ich speedrunne seit 2011. Meine Hauptspiele sind momentan die God of War Serie, aber ich habe auch andere Spiele in der Vergangenheit gerunnt. Ich streame regelmäßig live, hauptsächlich God of War im Moment, und ja, zu finden bin ich auf Twitch unter dem Namen exe-de.
Genau, auch Andy, du wärst auch auf Twitch zu finden. Ihr beide seid auch auf YouTube, Exe, du auch auf Twitter und Facebook, habe ich gesehen. Keine Sorge, ihr Zuhörer da draußen, ihr müsst da nicht suchen. Das wird alles verlinkt in den Shownotes zu diesem Podcast. Den Podcast, den könnt ihr übrigens finden auf gametalk.fm/speedrun. Da dann alle weiteren nützlichen Links. Ich möchte beginnen mit der ganz allgemeinen Frage, was sind Speedruns? Haben vielleicht draußen mal so Leute davon gehört, vielleicht auch auf Twitch da mal irgendwie Awesome Games Done Quick kurz gesehen, so auf irgendwelchen Games-Seiten News gelesen von irgendwelchen Rekorden, aber so richtig weiß man vielleicht nicht, was es ist. Da bin ich sehr froh, habe ich euch hier im Podcast ganz kurz mal an den Exe die Frage, wie erklärst du deiner Großmutter, was ein Speedrun ist?
Man kann es ganz schnell erklären. Im Detail gibt es natürlich noch viele, viele Hintergrundwissen, aber kurz und knapp gesagt, ein Speedrun ist, wenn man ein Videospiel so schnell es geht durchspielt. Das ist ein Speedrun.
Das war kurz und knapp. Dann, du hast schon angesprochen, es gibt da diverseste Unterkategorien, besondere Challenges und so weiter. Hier möchte ich den Ball kurz an Andy weiterspielen. Du kannst da vielleicht ein bisschen eher noch präzisieren. Ich möchte da auch gleich mal noch den Taz kurz ansprechen. Das hast ja du auch schon gemacht, Andy.
Genau, wenn man jetzt nicht eingehen will bei normalen Speedruns auf die Untervarianten mit verschiedenen Kategorien pro Spiel und so, dann gibt es eben die Tool-Assisted Speedruns. Das ist doch sehr stark anders, weil da geht es dann nicht mehr um einzelne Runner, die ihre Fähigkeiten miteinander vergleichen, wie gute Reaktionszeit sie haben oder so, sondern da geht es darum, dass man das Spiel in einem Emulator simuliert, quasi den Controller-Input aufnimmt in eine Datei. Und es geht darum, den theoretisch perfekten Run zu erschaffen auf diese Weise, der aber trotzdem legitim ist, weil es ja nur auf Controller-Input passiert, den theoretisch auch ein Mensch liefern könnte.
Also dann können wir kurz, ich sag mal, in die zwei großen Überkategorien teilen. Das sind Speedruns, also ich habe den Controller in der Hand, das Spiel startet, ich stoppe die Zeit, ich spiele, irgendwann bin ich fertig, ich stoppe die Zeit wieder, so möglichst schnell. Das ist der normale Speedrun, jetzt ganz grob gesagt, dann Tool-Assisted, wie der Name es schon vermuten lässt, auf der anderen Seite. Der Computer spielt das Spiel, jetzt mal so ganz vage formuliert. Ich füttere dem Computer zuerst eine Datei, die ihm ganz genau sagt, wann er was drücken muss. Und gemäß diesem Schema, gemäß dieser Datei, wird er danach das Spiel spielen. Ist das richtig so?
Ja, und viele wechseln das aber damit, dass das irgendwie eine KI ist. Aber nein, das ist einfach eine sorgfältig geplante Route, die man dann einfach in Controller-Input umsetzt.
Dann müsste man aber beim Test doch auch immer wissen, was wann passieren wird. Weil man muss ja zu Beginn, wenn man den Test, wenn man das Spiel startet und ich sage jetzt mal ablaufen lässt, schon bis zum Ende immer wissen, was wann passiert.
Natürlich. Es muss komplett durchgeplant sein, vom Anfang bis zum Schluss. Darum ist es auch nicht besonders überraschend, dass ein einzelner Test Jahre dauern kann, bis er fertig ist.
Ja, Andy, du hast ja schon mal einen gemacht, einen etwas kürzeren. Vielleicht noch kurz, wie hast du das gemacht? Soweit ich weiß, wird das ja wirklich Frame by Frame, wird jeder Input festgelegt.
Ich glaube, das war im 2013, da habe ich eines der schrecklichsten Spiele aller Zeiten gespielt. Das war Cheetah Man 2. Ich empfehle es niemandem. Da habe ich einen Test gefunden von einem Japaner und habe versucht, den zu verbessern. Ich habe dann einfach den bisherigen Test als Vergleich genommen und jeweils geschaut, dass ich zumindest keine Zeit verliere gegenüber ihm oder zumindest sogar schneller bin. Und es war ein sehr limitiertes Spiel, also auch ganz alt. Es akzeptiert nur Input jedes zweite Frame, wegen, das ist eine technische Limitierung eigentlich. Also man kann eigentlich nur springen und angreifen in den meisten Fällen und es geht darum, Lag zu reduzieren. Das habe ich gemacht. Wie lange hat es mich gedauert? Schon ein paar Monate.
Und jetzt, wie verteidigst du dich beispielsweise Exe gegenüber? Jetzt mal so ein erfundenes Szenario. Ich könnte jetzt kommen und sagen, oh, ja, das ist ja dann gar nicht mehr schwer. Die anderen, die spielen das live, die müssen da den ganzen Run einmal perfekt können. Die Tester, die haben so viel Zeit, wie sie wollen. Die können das ja schön Frame by Frame eintippen. Die müssen ja gar nicht spielen können. Was sagst du denn da?
Es ist ja gar nicht als Konkurrenz zu verstehen, genau. In dem Sinn. Es ist mehr so etwas, das nebeneinander existiert und wo man auch viel voneinander lernen kann. Weil meistens war es historisch so, dass die Spiele, die, sagen wir, schlechtesten Thesis hatten, in Anführungszeichen, die wenig gespeedrunnt wurden. Und die eine sehr aktive Community hatten, wurde so viel herausgefunden, dass dann auch die Thesis profitierten. Oder umgekehrt. Irgendwelche Speedrunner, die wollten sich von der Konkurrenz abheben und haben dann halt angefangen, Thesis-Tricks zu üben, die man für unmöglich gehalten hat und es dann irgendwann auch fertig gebracht und haben sich so an die Spitze der Rangliste gebracht.
In der Vergangenheit war es so, dass es ein paar Probleme zwischen den Communities gab. Das lag vor allem auch an Tool-Assisted Speedrunnern oder Programmierern, die dann ihre Runs als Non-Tests deklariert haben. Und da gab's ein bisschen schlechte Stimmung zwischen den Communities. Aber das hat sich zum Glück alles gelegt. Es ist, wie Andy schon richtig sagte, ein Geben und Nehmen, ein gegenseitiges Profitieren. Ich zum Beispiel kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Einige von meinen Speedruns wären so gar nicht möglich gewesen, ohne die hervorragende Arbeit, die die Tesser dort hineingesteckt haben. Man liest häufig auf Facebook oder in irgendwelchen Foren bei Leuten, die nicht so vertraut mit der Speedrun-Szene sind, dass dass die Tesser als Betrüger oder sie spielen es nicht selber, das ist doch alles gefuscht. Dem ist aber nicht so. Es ist richtig, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann es nicht miteinander vergleichen, aber beides ist auf einer gewissen Art und Weise eine Perfektion. Ein Non-Tester kann in der Regel nicht das erreichen, was ein Tester machen kann. Also ein Test ist wirklich so, dass das Spiel in seiner Perfektion zu sehen. Und das ist auch wirklich mal schön mitzuerleben, wie ein Spiel wirklich ausgereizt werden kann, bis ins kleinste Detail. Und man profitiert halt davon als Non-Tester, ungemein.
Wenn du willst, kannst du es auch so zusammenfassen, wie das Speedrunning ist ein Sport, bei dem man sich gegeneinander antritt, um die schnellste Zeit zu erreichen. Und ein Test ist mehr der Versuch, ein Kunstwerk zu erschaffen.
Genau.
Okay, nun, Test sollte man jetzt etwa wissen, was das ist. Zu den übrigen Speedruns gibt es aber nicht nur, wie eingangs erwähnt, ich starte das Spiel und spiele so schnell wie möglich durch und dann Ende. Da gibt es ganz, ganz viele Kategorien. Nun, Exe, vielleicht kannst du hier ein bisschen Klärung schaffen. Was sind denn so die wichtigsten Kategorien bei den Speedruns?
Ja, die drei Hauptkategorien, die in den meisten Spielen vorhanden sind oder in den meisten Communities benutzt werden, sind Any Percent, Low Percent und 100%. Any Percent ist einfach ausgedrückt das Spiel so schnell es geht durchspielen mit Any Percent. Also das sind keine bestimmten Vorgaben vorgegeben. Das Ziel ist es einfach so schnell wie es geht. Laien verwechseln oft Low Percent mit Any Percent, weil sie denken, okay, Low Percent, das heißt, ist doch dann mit so schnell wie es geht, wegen Low halt. Nein, ein Low Percent heißt mit den geringsten Anforderungen das Spiel durchspielen. Also möglichst wenig Items einsammeln, die Mindestanzahl an Quests erfüllen. Und man muss durchaus auch Umwege gehen bei Low Percent. Man muss extreme Umwege gehen, um halt wirklich Items auszulassen, die auf der Route liegen würden, normalerweise, aber Low Percent heißt wirklich mit dem geringsten Inventar, wenigsten Quests, wenigsten Aufgaben das Spiel durchspielen. Und 100% ist dann halt das Gegenteil, möglichst alles zu sammeln. Natürlich, 100% ist immer eine Definitionssache. Das wird von der jeweiligen Community festgelegt. Manche Sachen machen keinen Sinn zu sammeln. Dann legt man sich halt einheitlich irgendwie, also legt man sich auf eine Einheit fest und sammelt dann alle Items, vervollständigt das Inventar, macht alle Quests, alle Aufgaben, sowas. Das würde dann unter 100% fallen. Aber die gängigste Speedrun-Kategorie ist Any Percent.
Also kann man sagen, dass Any Percent wohl meistens die schnellste ist? Und nicht Low Percent, wie du das vorhin schon gut erklärt hast, außer vielleicht man skippt gleich nach dem Intro direkt ans Ende, dann sind beide wohl etwa gleich schnell.
Ja, dann wäre das die eine und dieselbe Kategorie. Ja.
Der Hintergrund von dem Namen, von den Begriffen, der kommt von Metroid Prime, das wissen gar nicht mehr viele. Weil das ist eines dieser Spiele, wo effektiv eine Prozentanzeige hat bei den Save-Files. Da ist es dann einfach entstanden, dass sie... Als sie die Speedruns entwickelt haben, das war wirklich eines der ersten Speedrun-Spiele, da haben sie dann einfach gesagt, ja, um schnell zu sein, die schnellste Prozentzahl, die man braucht, um das Spiel durchzuspielen, nicht die tiefste, nicht die höchste, sondern einfach die zufälligerweise die schnellste ist. Ich weiß nicht mehr genau, welches aktuell bei einem Metroid Prime RAM die schnellste ist. Aber dort kommt auch Low Percent her. Irgendwann haben sie als Challenge Runs probiert, so wenig Items wie möglich zu sammeln. Und dann sind sie irgendwann auf 23% gekommen. Und dann haben sie gemerkt, man kann ja noch eins mehr skippen, dann 22%. Und aktuell ist das niedrigste, liegt bei 21%. Aber es gibt nicht wirklich Speedruns. Davon ist der Rekord Single Segment. Also am Stück gespielt, das ist irgendwie 6 Stunden, weil es einfach so mühsam ist, Metroid Prime zu spielen ohne den Double Jump und so. 100% ist ziemlich einfach in einem Metroid Prime Game, eben weil das Spiel es einfach sagt, was es selbst als 100% betrachtet, einfach alle Items, aber nicht die Scans, die betrachtet es nicht als 100%, also machen die Runner die auch nicht.
Und es ist auch ganz wichtig zu erwähnen, es gibt halt Communities, besonders die Communities zu den großen Spielen, zu den großen Speedrun-Games wie Super Mario 64 oder Zelda Ocarina of Time, die halt, die sind so groß, es gibt so viele Runner, da haben sich eigene Kategorien rausentwickelt, die sehr populär geworden sind, die so ein bisschen aus diesem Any, Low und 100% herausstechen, sich herausentwickelt haben. Da gibt es dann so Kategorien, bei Mario 64 zum Beispiel gibt es Kategorien, die sich anhand der Sterne betiteln lassen, also die man sammelt im Run. Da gibt es dann halt 0 Sterne, 1 Sterne, 16 Sterne, 70 Sterne und 120 Sterne.
Mario 64 ist ein bisschen ein Sonderfall, weil eigentlich könnte man sagen, 0 Sterne ist Any Percent, weil es am schnellsten ist. Aber viele runnen das eben nicht, weil es ihnen zu schwer ist und sie sind eben nicht so hardcore wie der Exe.
Na gut, segmented und nicht segmented wurde auch noch kurz angesprochen, heißt einfach, ich spiele es komplett von A bis Z, das wäre dann Single Segment, also in einem Segment. Und dann gibt es dann noch Unterteilungen. Das heißt, man spielt, wie soll ich mir das vorstellen, bei Segmented. Ich spiele jedes Level, stoppe dann die Zeit einzeln und kann dann halt, wenn mir die Zeit nicht gefällt, ein Level wiederholen und am Ende hänge ich alle Zeiten zusammen, oder wie?
Genau. Das ist kurz und knapp erklärt, wie was ein Segmented Run ist. Und Segmented geht schon mehr in die Richtung TAS, also Human TAS. Weil Segmented Runs, man erwartet, dass ein Segmented Run optimierter ist. Natürlich, weil man splittet den Run in verschiedene Parts und man hat halt die Möglichkeit, einzelne Abschnitte erneut zu probieren und zu optimieren. Es gibt manche, wir nehmen als Beispiel ein Spiel, welches 2 Stunden dauert. Ein Speedrun, welcher 2 Stunden dauert. Und natürlich ist, irgendwann lässt die Konzentration nach. Oder es gibt manche Tricks, die sparen vielleicht 10 Sekunden. Und wenn man ihn aber nicht schafft, diesen Trick, dann verliert man vielleicht 1 Minute oder so. Und solche Tricks, da muss man sich schwer überlegen, ob man die in einem Single-Segment einbaut. Aber in einem Segmented Run ist das eher möglich. Besonders wenn dann noch dieser Trick am Anfang eines Segments ist. Auch wenn wenn dieses Segment erst nach 1,5 Stunden eintritt, ist es halt was anderes. Man kann halt dieses Segment dann wiederholen, wenn man diesen Trick nicht schafft. In dem Single-Segment werden dann 1,5 Stunden halt für die Cuts. Und das ist halt irgendwann auch, da muss man halt abwägen. Welche Tricks baut man in einem Single-Segment-Run ein oder welche sind nur für Segmented-Runs möglich?
Ein paar Sachen müssen ja noch erwähnt werden bei Segmented. Erstens, es ist so heutzutage nicht mehr wirklich beliebt. Das war mir am stärksten verbunden mit der Webseite Speedtimos Archive. Also für die, die es nicht wissen, das sind die AGDQ-Marathons organisieren. Die waren die erste Seite, die Speedruns gesammelt hat, die man und veröffentlicht. Und am Anfang war dort eigentlich nur üblich segmentiert. Irgendwie war ein Spiel länger als 1 Stunde, dann hat man es segmentiert. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es jemals passieren würde, dass Leute, die einstündige, zweistündige oder sogar 10-stündige Spiele am Stück spielen. Aber es ist passiert. Und jedenfalls muss man Segmente dann auch so verstehen, man kann nicht einfach sagen, oh, ich habe jetzt ein Segment versucht aufzunehmen und das hat nicht geklappt, ich gehe einfach raus und save und versuche es dann nochmal und dann habe ich vielleicht schon ein bisschen mehr Munition gesammelt. Nein, es muss übereinstimmen. Hm. Es ist nicht erlaubt, dass es irgendetwas anderes ist von einem gefehlten Segment. Es muss wirklich so sein, das eine Segment ist fertig und dann hatte man irgendwie 20 Schüsse und dann muss man auch mit 20 Schüssen das nächste starten. Und bei SDA, die kontrollieren das, dass es übereinstimmt zwischen den Segmenten. Und man darf auch nur segmentieren bei Save Points.
Also kurz gesagt, wenn man sich dann alle zusammengeklebten Segmente anguckt am Ende, muss das aussehen, als wäre es in einem Zug, einem Segment durchgespielt. Ja, ich kann mich da an was von Half-Life erinnern, Half-Life 2. Und das war dann schon ganz krass, wenn man das gesehen hat. Das waren, weiß ich nicht, wie viele Segmente, aber
also das war schon sehr nahe an halber TAS eigentlich, ja. Es gibt ja PC-Spiele, die sind noch etwas komplizierter, weil man da ja meist überall saven kann und nicht einfach bei Save-Punkten. Und SDA regelt das zum Teil, indem sie eine kleine Strafzeit einbauen, wenn man diese Art von Saves macht.
Ja, bei den Communities, bei den großen Seiten vielleicht noch ganz kurz. Ich werde die auch noch verlinken, dann in den Shownotes nochmal gametalk.fm/speedrun. Was soll ich da ansteuern? Speed-Demos hast du kurz erwähnt, Andy. Was gibt's da noch?
Ja, Speed-Demos, Archive, das ist so die Wurzel vom Speedrunning. Das ist hervorgegangen aus den 90ern. Leute, die Quake gespeedrunnt haben. Diese Demos aufgenommen haben, darum Speed Demos, Archive. Und irgendwann gab es dann noch was anderes als Quake, und das war dann, glaube ich, Metroid Prime.
Ja, also damals, die Quake, generell die Ego-Shooter-Community, die war sehr Speedrun-freundlich. Es gab sogar eigene Custom-Levels in Quake, die extra designt wurden, um darauf Speedruns durchzuführen. Und es gab auch Marathons, Quake, dann Quick, und Also wenn man heute in das SDA-Forum reingeht, dann sieht man auch noch einen eigenen Quake-Bereich. Also die Wurzeln sind ganz klar in der Ego-Shooter-Szene der 90er Jahre. Aber Speed Demos Archive hat ein bisschen an Präsenz verloren, zumindest was die Speedruns an sich angeht. Dieses Forum ist momentan natürlich weiterhin populär durch die Marathons. Welche Seite aber in den letzten Jahren sehr an Priorität dazu gewonnen hat, ist Speedruns Live. Das ist eine Speedrun-Racing-Seite. Also es treffen sich zwei oder mehr Speedrunner und racen dann ein Spiel gegeneinander. Das ist eine sehr coole Sache. Also beide starten halt das Spiel gleichzeitig und wer zuerst fertig ist, der hat dann halt das Race gewonnen. Es gibt eine eigene Datenbank, ein Leaderboard zu jedem Spiel. Und man kann sich halt über den IRC-Channel, kann man sich halt dann treffen, den Speedruns Live IRC-Channel und dann halt Races verabreden. Und Speedruns Live hat auch eine große Frontpage mit Livestreams, Twitch- und Hitbox-Livestreams, so dass man da halt auch viele Speedrunner live treffen kann und zuschauen kann.
Also die Anzahl an Speedrunnern, die hat sich vervielfältigt, seit es diese Seite gibt, würde ich sagen. Es ist nicht mehr vergleichbar. Früher, da war es wirklich nur eine kleine eingeschworene Community bei SDA, die Segmente dran in ihren Kellern gemacht hat, blöd gesagt, und die dort hingeschickt hat. Und manchmal als ganz besonderen Run sah man sogar mal einen, der Single-Segment war. Aber das war nicht der Regel.
Also das heißt, ich will jetzt irgendwelche Speedruns sehen live von Leuten, die das gerade streamen. Natürlich nur, wenn ihr beide gerade offline seid auf Twitch. Dann gehe ich am einfachsten auf Speedruns Live schauen und sehe mir da, was da gerade gerannt wird.
Genau. Die dritte große Seite ist dann TAS-Videos, muss man natürlich erwähnen. Die ist seit etwa 2004, 2005, als sie gestartet wurde, das Maß aller Dinge für Tool-Assisted Speedruns. Im Gegensatz zu SDA war die auch von Anfang an als Weltrekordseite für Thesis gedacht. Das heißt, dort, da werden Runs wirklich nur offiziell publiziert, wenn man weiß, dass es der schnellste bekannte Run im Internet ist. Und darum ist das mittlerweile eine riesige Datenbank an Tool-Assisted Speedruns für so ziemlich alle Konsolen, die man emulieren und Thesen kann. Entstanden ist es primär eigentlich, weil 2003 der erste Tool-Assisted Speedrun im Internet aufgetaucht war und dafür viel Wirbel gesorgt hat, als die Leute einfach das zuerst für einen Speedrun hielten. Dieser Super Mario Bros. 3 Run von Morimoto, und dann hat der irgendwann die Leute aufgeklärt, was das ist, dass das ein Tool-Assisted Speedrun ist, und haben dann Fans von dieser Art von Speedrunning haben dann diese Seite gegründet. Kann man auch sehr empfehlen. Es gibt nicht wirklich eine andere Testseite.
Gut, was vorhin vielleicht noch ein bisschen unterging, ist mir gerade in den Sinn gekommen, als ihr bei den Kategorien waren, was ja dann diese Spiele meistens wirklich attraktiv macht, was sie wirklich schwer macht und was ihnen dann auch hilft, diesen Runs in andere Medien zu kommen. Das sind dann so Glitches. Und da gibt's dann, soweit ich weiß, doch auch schon wieder eigene Kategorien, gerade in großen Spielen, also mit Glitchen, ohne Glitches, nur mit solchen und solchen und diese, jene nicht. Gibt's da auch so feste Regeln oder müsste man sich da auch immer wieder von Spiel zu Spielen umsehen, was gilt jetzt gerade?
Das ist natürlich, also die Community, die bildet meistens die Regeln. Und je größer eine Community ist, desto komplexer ist das natürlich. Somit die größte Community, die auch am differenziertesten damit umgeht, ist wohl die Ocarina of Time Community. Da gibt es unzählige Kategorien. Die eine Kategorie verbietet, dass ein Glitch, der nennt sich Reverse Bottle Adventure. Die andere Kategorie verbietet ein Glitch, der nennt sich Wong Warp. Dann gibt es halt 100% natürlich auch. Es gibt sehr viele Kategorien und Ausnahmen, und die dürfen benutzt werden, diese Glitches dürfen benutzt werden, auch 100%, und das muss aber gemacht werden, und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant, wenn man sich im Bereich Speedrunning reinarbeiten möchte, sollte man auf jeden Fall Kontakt zur Community suchen und auch Fragen stellen und sich Informationen einholen. Gerade zu den großen Spielen, da gibt es meistens schon so viele Vorlagen und irgendwelche Details, die man auch nachlesen kann. Wenn man jetzt einen Run macht, dass das dann auch irgendwie Sinn ergibt. Weil Kreativität ist natürlich schon gerne gesehen, wenn dann irgendwann eine ganz ausgefallene, interessante Kategorie eingeführt wird, ist das natürlich schön, aber am Anfang, wenn man dann halt seine selbst ausgedachten Kategorien macht, dann kommt man da nicht weit mit. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall in den Communities erstmal zurechtfinden und umschauen und auch Kontakte knüpfen. Das ist sowieso sehr hilfreich.
Joey, du hast ein Problem angesprochen, das mit viele Speedruns haben, nämlich das mit den Trennungen der Kategorien durch Glitches, weil einerseits suchen die Speedrunner ja auch immer nach neuen Wegen, das Spiel noch schneller durchzuspielen, aber sehr oft passiert es dann, dass man an einen Punkt kommt, wo der Any% dann extrem frustrierend wird oder extrem uninteressant. Irgendwie, ich denke, das allerbeste Beispiel dafür ist Zelda Link to the Past. Man kann dieses Spiel in einer Minute durchspielen, indem man irgendwie aus Links Haus hinausgeht, ein paar Screens nach oben rennt, aus der Map hinausglitscht und dann quasi am letzten Boss vorbei einfach zu den Credits läuft. Es ist nicht besonders interessant, man hat es irgendwann gesehen, man hat es irgendwann gerannt, man könnte darauf keine Speedrun-Community aufbauen und darum wird dort eigentlich ernsthaft gespeedrunnt, werden nur Kategorien, wo man genau diesen Glitch nicht machen darf. Aber das ist dann natürlich eine größere Einstiegshürde, das den Leuten zu erklären. Und natürlich ist es auch schwer, einzelne Kategorien wirklich zu legitimieren. Bei Ocarina of Time, es gibt sehr viele Kategorien, aber es ist definitiv einfacher.
Also teilweise setzt sich dann die Community eigene Regeln, wenn ich das richtig verstanden habe, die vielleicht gegen das Prinzip von wir sind so schnell, wie es nur geht, stehen oder sprechen. Dafür werden dadurch aber dann die Runs ein bisschen interessanter.
Und die Kategorien sind zum Teil, haben Regeln, die ewig lang sind zum Durchlesen, weil so viele Details berücksichtigt werden müssen. Weil wirklich im besten Fall heißt es einfach, man darf nicht irgendwo hingehen mit einer Ladezone, wo es nicht gedacht ist, dass man hingebracht wird. Oder man darf nicht etwas in seinen Arbeitsspeicher schreiben, das da nicht hingehört. Und dann erübrigt sich's eigentlich in den meisten Fällen. Oder man hat eine riesige Regelliste, wo man mehrere Seiten runterscrollen muss.
Ja, Zeug in den Speicher schreiben, das da nicht hin sollte. Ich denke, da kommt jedem, oder nicht jedem, aber vielen da das berühmte Beispiel vom letzten Awesome Games Done Quick in den Sinn, als da plötzlich im Spiel irgendwelches Zeug programmiert wurde. Das war jedoch ein TAS, also das wurde nicht völlig von Hand gemacht.
Aber man muss aufpassen, man kann Super Mario World auch in 1,5 Minuten durchspielen, ohne TAS, wenn man weiß, was man macht.
Ja.
Nun, damit möchte ich noch kurz zu diesen Marathons überleiten. Die sind dann doch, ja, erstaunlich groß dafür, dass es so eine Nische ist. Und ich denke, gerade über solche Marathons sind auch Leute aufmerksam geworden auf Speedruns, wenn man bedenkt, dass die da eine Woche lang immer auf der Frontpage von Twitch sind. Das gewinnt schon Aufmerksamkeit. Das landet dann auch irgendwo auf Kotaku und GameSpot und all die möglichen Medien halt da, die sich mit Game News beschäftigen. Vielleicht noch da so die zwei größten schnell vorgestellt. Welche kann man da empfehlen? Welche darf man nicht verpassen, wenn man da mal zusehen möchte?
Ja, also der größte Marathon ist auf jeden Fall der Awesome Games Done Quick. Es gibt auch einen Ableger im Sommer, Summer Games Done Quick. Ich fasse die beiden jetzt auch zusammen. Also Games Done Quick, die Games Done Quick Marathons, die werden immer in Amerika abgehalten. Awesome Games Done Quick traditionell im Januar. Und Summer Games Done Quick halt in den Sommermonaten. Der erste Games Done Quick Marathon war 2010, das war der Classic Games Done Quick. Da wurden also wirklich nur Retro-Games gespielt. Und 2011 gab es dann den ersten Awesome Games Done Quick. Dort wurde für eine Krebshilfe, die Prevent Cancer Foundation, wurden Spenden gesammelt. Ich meine, ich bin mir recht sicher, das waren 2011 waren das 57.000 US-Dollar.
Schon mal nicht schlecht.
Das ist schon mal, das war, also beim Classic Games Quick waren es, meine ich, 11.000. Ich hoffe, es gibt keinen Faktencheck hier im Anschluss, aber ich bin mir recht sicher, beim Classic Games Quick waren es schon 11.000 und dann 57.000 war natürlich ein großer Sprung. Dann gab es einen großen Online-Marathon, das war so der Anfang, der Beginn dieser Online-Marathons. Nach der Tsunami-Katastrophe in Japan gab es einen Online-Marathon, um halt den Flutopfern in Japan zu helfen. Und dort wurde halt auch gesammelt. Das war sozusagen der Anfang dieser Online-Marathons, die auch regelmäßig stattfinden und immer beliebter werden. Und dann gab es auch hinter den Summer Games dann Quick. Der wurde dann halt 2011 oder 2012 das erste Mal eingeführt. Und mittlerweile gibt es einen europäischen Marathon. Das ist der zweite große Marathon, der auch immer mehr entkommen und immer bekannter und größer wird. Das ist der ESA-Marathon, European Speedstar Assembly, wird traditionell in Schweden abgehalten. Der Standort wird auch weiterhin, denke ich, in Schweden bleiben. Es gab zwar Gespräche, das vielleicht etwas mehr zentraler zu halten in Europa, aber wegen Organisatoren und Equipment, was alles schon vorhanden ist, macht es mehr Sinn, diesen weiterhin in Schweden auszutragen. Und das ist halt für alle, die jetzt nicht das Geld haben, vielleicht in die Staaten zu reisen. Die haben halt jetzt hier in Europa halt die Möglichkeit, an so einem Marathon teilzunehmen.
Also es ist legitim, dass er in Schweden ist. Also das ist das wichtigste Land für Speedrunning in Europa.
Ja, genau. Die haben auch eine Community und auch eine größere gesellschaftlichere Akzeptanz, was generell E-Sport angeht und generell Gaming angeht. Hier in Deutschland oder bei euch in der Schweiz ist das ja, glaube ich, eher noch so in den Kinderschuhen alles, aber Schweden ist da schon viel offenerer.
Schamlose Eigenwerbung. Ich hoffe, es ist noch nicht sicher, aber ich hoffe, dass ich dabei sein kann bei ESA dieses Jahr. Dasselbe gilt natürlich auch für Exe.
Und das wäre natürlich sehr, sehr cool. Nun, vielleicht zu den Marathons. Wir wissen jetzt, ja, für einen guten Zweck meistens. Und dann aber der Begriff Marathon, der ist dann doch schon wichtig. Die gehen dann immer mehrere Tage, dass wir das kurz festgehalten haben. Und da werden wirklich 24/7 Speedruns gezeigt. Manchmal auch ein bisschen Tasses. Es gibt dann auch einen Tass-Blog beim AGDQ, der ist auch immer ganz cool. Aber dann meistens Speedruns, auch Races, kunterbunt alles durch. Ganze Nacht, den ganzen Tag. Und ihr habt ja da das vergangene Jahr, also Exe und Andy hat da mitgeholfen, sogar den deutschen Restream auf Twitch da gemacht.
Ich hatte die Idee im Oktober im Jahr 2013. Und zwar gab es halt schon in den vergangenen, bei den vergangenen Marathons einen französischen Restream von Mr. MV. Und ich fand die Idee ganz interessant, weil einige haben vielleicht mit einer Sprachbarriere zu kämpfen und können jetzt wollen vielleicht nicht unbedingt den Hauptstream gucken, weil sie ihn vielleicht nicht verstehen. Und ich fand die Idee des Restreams halt ganz interessant und dachte mir, okay, vielleicht kann man das ja auch mal für ein deutschsprachiges Publikum umsetzen. Also habe ich halt erst Ideen geschmiedet und bin mit diesen Ideen halt in das Speeddemos Archive Forum gegangen und habe dort einen Thread erstellt, wo ich halt um Mithilfe gefragt habe. Dann hat sich ein Spieler namens Aikaiki gemeldet und halt kurz darauf auch einige Moderatoren und Kommentatoren und Helfer, unter anderem Andy, der super aktiv war während der ganzen Zeit.
Und wenig Schlaf kriegt.
Ganz genau.
Ja, Zeitverschiebung und so weiter.
Und dann haben wir halt einen Plan erstellt mit Kommentatoren zu den jeweiligen Spielen. Also halt mit deutschen Kommentatoren. Anfangs haben viele gefragt, wie soll so ein Restream aussehen? Übersetzt ihr nur? Nee, wir haben wirklich zu einigen Spielen, nicht zu allen, dafür reichte die Zeit nicht aus und die deutschsprachige Community ist jetzt nicht so groß, dass man zu jedem Spiel einen Kommentator findet. Also haben wir aber zu vielen Spielen konnten wir Kommentatoren finden und dann haben wir wirklich eigenständig kommentiert, also nicht übersetzt, sondern wirklich uns die Runs erarbeitet, vorher angeschaut oder vielleicht war sowieso ein Experte dort am Werk und hat dann die Runs erklärt, auf Deutsch kommentiert und erklärt.
Ja, wäre wirklich cool und das Ganze war auch recht erfolgreich, so wie ich das in Erinnerung habe. Also da waren doch schon hunderte von Leuten, wenn ich da mal reingeguckt habe.
Durch diese ganze Geschichte ist auch eine Community entstanden. Das ist die Germansch Community. Gibt es auch eine Internetseite, germansch.de.
Inklusive Memes und so weiter, Rummel.
Absolut, ganz genau. Und zwar, also Rummel ist dadurch entstanden, das ist sozusagen das eingedeutschte Wort von Hype. Wir haben uns am ersten Abend einen Spaß erlaubt und haben halt ganz platt möglichst viele Szenebegriffe eingedeutscht. Und wir haben das auch wirklich ganz primitiv mit dem Google-Übersetzer gemacht.
Sequenzbruch.
Genau, damit das ganz möglichst dumm und platt rüberkommt, ja. Und dadurch ist halt dieses Rummel entstanden, was immer noch sehr beliebt ist. Und Germansch, das hat eigentlich einen sehr, ja, gemeinen Hintergrund. Im Nachhinein ist es aber eine sehr schöne Sache gewesen. Und zwar wurde am Dienstag, soweit ich mich erinnern konnte, in der Woche, wo Austin Games & Quick stattgefunden hat, wurde der französische Restream gedidost. Und der war dann wirklich für fast 24 Stunden offline. Und die ganzen Franzosen kamen dann zu uns in den Channel rein. Also wir waren dann zwischenzeitlich auf über 3000 Zuschauer auch. Und wir hatten dort den Kommentator Alko, der glücklicherweise auch Französisch konnte. Und dann haben wir tatsächlich einen ganzen Abend und die halbe Nacht haben wir dann ja multilingual die Spiele kommentiert. Und da waren die Franzosen so begeistert drüber, dass wir die aufgenommen haben. Wir haben also gesagt, bleibt hier, habt Spaß mit uns. Wir versuchen auch euch die Sachen weiter nahe zu bringen. Dadurch ist dann halt diese Germansch Community, also German und French, daraus ist dann Germansch entstanden. Und das hat sich auch wirklich lange hingezogen. Und als ich jetzt auf dem ESA-Marathon letztes Jahr war, dort habe ich einige Franzosen kennengelernt. Die haben mich direkt eingeladen zu deren Restream für das ESA-Event. Und da hat man halt noch richtig gemerkt, dass dieses Germansch noch sehr präsent war, weil die waren halt sehr dankbar. Und der Mr. MV hatte weiterhin Probleme mit dem Stream. Also die kamen immer mal wieder. Und sie wurden halt, das hat uns zusammengeschweißt, die beiden Communities. Das war wirklich eine der bedeutendsten Wochen, die ich jetzt im Bereich Speedrunning, ich persönlich, mitgemacht habe.
Cool, wirklich, wirklich cool. Nun, wir haben jetzt drüber gesprochen, was sind Speedrun, was gibt's für Kategorien, was sind denn Tests, wir haben über die Marathons gesprochen. Übrigens noch kurz, Andy, du hast ja mal bei Nerdy by Nerds ein sogenanntes Speedrun ABC verfasst, also diese Begriffe alle kurz erklärt. Werde ich auch noch verlinken, wer da mal wieder was nachlesen möchte, was ist schon wieder Any% und so weiter, wird das dort machen können. Nun, jetzt habe ich ja hier zwei Speedrunner im Podcast und ich darf natürlich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Ich möchte natürlich von euch noch ein bisschen wissen, was runnt ihr? Wieso runnt ihr genau das? Was ist also eure Motivation, immer das gleiche Spiel oder paar wenige Spiele immer und immer wieder zu spielen? Ja, Andy, erzähl doch mal, was runnst du und wieso hast genau diese Spiele ausgewählt?
Du hast jetzt ja gerade ziemlich Glück, weil du zwei Runner hast, die recht unterschiedliche Arten von Spielen machen. Ich mache etwas, das relativ selten ist in der Speedrun-Szene, nämlich, dass ich mich spezialisiere auf Rennspiele. Da würde man jetzt ja meinen, Rennspiele, Speedruns, das ist doch eher etwas selbstverständlich, ist es eben nicht. Rennspiele sind fast so irgendwie in der Grundart, wie sie gedacht sind, zu nah an Speedruns, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, die so zu spielen. Was ich jetzt also mache, ist, ich habe da meine Hauptspiele. Ich spiele meistens nicht einfach Time Trial oder so, nach Streckenrekorden, sondern das Spiel durchspielen, wenn es dies denn erlaubt. Nehmen wir Mario Kart als Beispiel. Mario Kart 64, eines meiner Haupt-Speedrun-Spiele. Da gibt es ja diese Cups, die man machen kann. Es gibt 4 Cups mit je 4 Strecken. Da kann man die ja gegen die Computergegner spielen, mit Items und allem. Und wenn man den letzten durchspielt, den Special Cup, dann kriegt man Credits. Also das, was die Leute dann machen, ist einfach von Mushroom Cup bis Special Cup alle spielen. Und so hat man einen Speedrun von Mario Kart gemacht. Und es gibt es da die Kategorien Skips und No Skips. Macht man Sachen wie über Wände springen, das nicht gedacht ist, oder sicher geschickt ins Wasser fallen lassen, damit Lakitu einen an einen späteren Teil der Strecke setzt, oder man benutzt irgendwie einen blauen Panzer, um über eine Wand zu fliegen, zu einem späteren Teil der Strecke, das ist dann Skips, und wenn man das nicht macht, ist No Skips, da ist mehr dann einfach die Optimierung des Gameplays. Das andere ist dann Diddy Kong Racing, das ist natürlich perfekt, das hat einen Story Mode, also dann machen wir in der Regel einfach 100% Diddy Kong Racing, weil Any% macht da gar keinen Spaß. Und dann habe ich noch meine Spezialspiele, die quasi nur ich runne. Das sind Star Wars Episode 1 Racer. Das hat auch Credits, also bietet sich ziemlich an. Dasselbe gilt für Beetle Adventure Racing. Das ist ein Rennspiel mit VW Beetles. In riesigen Strecken mit einer sehr eigenwilligen Physik.
Wobei, da hast du ja sehr berühmte, ich sage jetzt mal, Konkurrenz bekommen da in der Szene.
Irgendwann herausgefunden, dass niemand anders als Cosmo das einst irgendwie im 2005 oder so hat ja das Time Trial gespielt, als ihn noch gar niemand kannte, als er nicht mal wirklich Teil der Speedrun-Community war, als es die noch gar nicht richtig gab, hat das einfach Time Trial gespielt.
Also Cosmo vielleicht kurz für diejenigen, die jetzt überhaupt nicht wissen, hä, was Cosmo. Das ist einer der berühmtesten, ja wenn nicht vielleicht sogar der berühmteste Speedrunner, den es gibt. Sicher in der Zelda-Szene ganz, ganz oben mit dabei.
Jetzt vielleicht noch, warum Racing Games? Was reizt mich an diesen Spielen? Die Art, wie sie funktionieren, ist meistens so, dass sie nicht extrem auf einzelnen Tricks basieren, die man bis zum Umfallen übt. Am ehesten vielleicht durch Mario Kart mit Skips. Sondern häufig ist es einfach so, auf den ersten Blick ist es einfach jemand, der das Rennspiel macht, so wie es vorgesehen ist. Man versucht schnell zu sein. Aber irgendwann merkt man, dass es da so diese Feinheiten gibt, wie man es wirklich optimiert aufs Letzte, dass man bei Diddy Kong Racing nicht einfach fährt, sondern man tut nicht einfach A gedrückt halten, man tappt den A-Button in einem bestimmten Rhythmus, weil es dies mehr Geschwindigkeit gibt. Man lässt den A-Button los, wenn man einen Boost macht, weil dann der Boost stärker ist. Oder wenn man im Flugzeug ist, dann macht man die ganze Zeit diese Barrel Rolls, weil die einem schneller machen.
Muss man alles erstmal wissen.
Bei Mario Kart, da reiht man immer diese Mini-Turbos aneinander. Und es geht darum, diese Bewegungsabläufe immer besser hinzukriegen, immer mehr zu optimieren. Und am Ende hat man dann die Situation wie bei Diddy Kong Racing, dass es zwei Runner gibt, die machen die exakt selbe Route, machen mehr oder weniger die gleichen Strategien in den Strecken. Das kann ein bisschen variieren. Aber im Prinzip ist es das Gleiche, aber sie haben 10 Minuten Unterschied, was für eine Zeit sie haben. Einfach nur, weil der eine unglaublich konstant in dem Spiel ist und einfach eine unglaublich gute Ausführung dieser Fahrphysik hat. Und das ist eigentlich die Faszination von solchen Rennspielen.
Und ich glaube, bei Mario Kart, Andy, bist du in einer gewissen Kategorie auch ziemlich vorne mit dabei, wenn ich mich recht erinnere.
Ich bin da letztens etwas zurückgefallen bei Mario Kart mit Skips. Ich war da früher mal in den Top 5 nach Ingame-Zeit. Aber nachher haben das mehr gemacht und ich müsste da mal zurückgehen und etwas aufholen.
Nun, Exe, du runnst ja auch sehr viel natürlich, sonst wärst du nicht hier. Du hast eingangs schon erzählt, primär die God of War-Reihe. Was hat dich denn zum God of War Speedrunnen gebracht?
Das Hack-and-Slay-Genre, wozu ja auch God of War zählt, und es, also God of War ist ja so mit das Spiel oder die Serie, die Hack-and-Slay so richtig salonfähig gemacht hat in den letzten 10 Jahren. Das Genre ist sowieso eins meiner Lieblingsgenres. Also war klar, dass ich mir ein Spiel aus diesem Genre rauspicke. Und die God of War-Reihe ist deswegen so interessant für mich, weil ich sie halt gespielt habe und daher auch kannte, weil sie sehr interessant ist von der Aufmachung her, sieht gut aus. Das ist auch vielleicht ein Tipp für die Zuhörer. Wenn ihr ein Spiel sucht, was ihr Speedrun wollt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, ein Spiel zu nehmen, was man auch sehr gerne mag. Ich habe schon von anderen Leuten gehört, die sagen, okay, ich will aber doch nicht mein Spiel aus der Kindheit kaputt machen oder wie auch immer. Aber man lernt das Spiel einfach nur auf eine neue Art und Weise kennen. Und wenn man gut in etwas werden möchte, dann muss es einem auch gefallen. Also nehmt auf jeden Fall ein Spiel, was ihr mögt. God of War zeichnet sich durch extreme Glitches aus. Es gibt zum Beispiel einen Glitch, der nennt sich der Swimming Glitch. Und den gibt es lustigerweise in allen drei Teilen der Hauptserie. Ich speedrunne also God of War 1, 2 und 3. Und diesen Swimming Glitch gibt es in allen drei Teilen. Und wenn ich mal einen Trilogy Run mache, das heißt, ich spiele dann wirklich 1, 2 und 3 hintereinander weg, dann sieht man diesen Swimming Glitch in jedem Spiel. Und das ist ein sehr schöner Wiedererkennungswert. Aber auch so sind diese Spiele extrem verbuggt. Man kann alle drei Spiele in unter 4,5 Stunden durchspielen, zusammen.
Oh.
Das sagt schon einiges über diese Glitchlastigkeit aus. Bei einem Casual Playthrough braucht man im Schnitt 10 bis 12 Stunden für ein Spiel.
Also ist das Prinzip als Speedrun unterscheidet sich relativ stark von den Spielen, die ich so mache, wenn du darauf etwas eingehen willst.
In der Vergangenheit haben mich vor allem die Glitch-Heavy-Speedruns interessiert. Ich habe angefangen 2011, da war es Mario 64 und Biohazard 2, also Resident Evil 2. Durch Awesome Games and Quick 2011 kam ich dann zum aktiven Speedrunning und ich fand halt den Ein-Sterne-Speedrun, der dort vorgeführt wurde, fand ich sehr interessant. Ich wusste nicht, dass man das Spiel mit einem Stern durchspielen konnte. Von Speedrunnings habe ich vorher schon was gehört, das war 2006, 2007. Da habe ich sehr viele Resident Evil, also Classic Resident Evil Speedruns geschaut. Aber so glitch-heavy Speedruns nicht. Die Spiele waren damals noch gar nicht glitch-heavy, da gab es eigentlich fast gar keine Glitches. Und erst durch Awesome Games and Quick habe ich dann halt wirklich gesehen, was überhaupt geht in den Spielen. Und dann bin ich halt zu Mario 64 gekommen, habe mich dann auch nur noch auf Mario 64 Ein-Sterne fokussiert und hinterher auch Ocarina of Time gelernt. Das war damals die Reverse-Bottle-Adventure-Route. Die war auch extrem glitch-heavy. Das war damals die schnellste Route, also Any Percent, wenn man so mag. Es sah spektakulär aus. Und das dritte Spiel, was ich gelernt habe, war Donkey Kong 64. Das hat auch extreme Glitches. Man kann das Spiel in unter 50 Minuten durchspielen. Also jetzt mittlerweile gibt es sogar eine neue Route, in der man es in einer halben Stunde durchspielen kann. Und das Spiel ist unglaublich lang. Donkey Kong 64 ist ein riesiges Spiel. Mich haben halt die Glitches interessiert vor allem. Deswegen habe ich halt die Spiele auch genommen und gelernt. Dann gab es aber einen Ausbrecher, sage ich mal. Das war Gex. Und zwar wollte ich mal ein Spiel selber zerlegen, selber Sachen herausfinden und selbst eine Community aufbauen. Und Gex Enter the Gecko für den N64 habe ich halt damals als Kind gespielt. War jetzt nicht mein absolutes Lieblingsspiel, aber ich habe es gerne gespielt. Und das habe ich dann halt aufgenommen, um mal selber tätig zu werden, selber eine Community zu gründen. Ich habe dann auch sehr viele Tricks rausgefunden und glücklicherweise hat Andy natürlich auch die Arbeit aufgenommen und hat auch sehr viel herausgefunden. Also wir beide haben zusammen mit dem User Portals das Spiel kaputt gemacht und haben das ihr Spiel so fast 10 Minuten kürzer gemacht, als wie es im normalen Speedrun hätte sein können. Oder Andy? Ich glaube 10 Minuten.
So ziemlich, ja.
Ja, genau.
Und mittlerweile, wenn du bei den Tests nehmen würdest, den alten, und jetzt dir vorstellen würdest, dass es einen guten Emulator für N64 geben würde, was nicht der Fall ist, und also der Lag korrekt wäre, dann würde der TAS etwa so der Länge deines Runs entsprechen. Vielleicht. Plus, minus.
Ihr wurdet ja damals auch ja in einem Marathon kurz erwähnt, also gedankt quasi für eure Beiträge, weil dieses Gex wurde auch mal in einem Marathon gerannt, da kann ich mich noch erinnern.
Genau, das war Summer Games Done Quick 2014. Albino Albatros hat dort den Run vorgeführt. Er ist Zweiter auf der Rangliste. Also ich habe den Weltrekord in Gex Enter the Gecko und er ist Zweiter auf der Rangliste. Das ist natürlich ein gegenseitiger Respekt in der Speedrun-Community. Ich habe bei meinen Runs auch Shoutouts gegeben. Das mag ich persönlich an der Speedrun-Community. Die ist sehr familiär, sehr freundlich. Es geht nur im Team. Komischerweise, eigentlich ist das ja ein Treiben, was man alleine macht. Man spielt alleine das Spiel. Aber gerade komischerweise diese Speedrun Community ist sehr auf einen Austausch ausgelegt, weil der hat vielleicht den Trick gefunden, dann den teilt er halt mit den anderen, um halt gemeinsam, dass das erste Ziel ist es natürlich, gemeinsam das Spiel so schnell wie möglich zu machen. Deswegen ist halt gibt's einen großen gegenseitigen Respekt und da gehören Shoutouts natürlich dazu.
Bestimmte Communities, die versuchen wirklich sich eine Challenge daraus zu machen, Spiele kaputt zu machen. Also ich weiß einfach noch, als jetzt neulich dieses Sonic rauskam und die irgendwie schon fast am gleichen Tag herausgefunden haben, wie man das komplett alles skippt.
Nun, Exe, du hast ja jetzt mal so beiläufig erwähnt, du hast den Weltrekord in Gex, aber du hast auch welche in God of War teilen, ist das richtig?
Genau, ich habe den Weltrekord in God of War 2. Der vorherige Weltrekord, der lag bei 1 Stunde 24. Und bei den Sekunden müsste ich jetzt raten, das war von The Englishman. Der hat auch 2013 auf dem Awesome Games dann Quick-Marathon, hat der God of War 2 vorgeführt. Den Run habe ich jetzt um 7 Minuten halt unterboten. Dann habe ich God of War 3. Das war der einzige Run, den ich sozusagen default geholt habe. Da gab es vorher keinen Run. Jedoch muss ich sagen, obwohl ich dort keine Konkurrenz hatte und auch immer noch nicht habe, ist der God of War 3 Run der wohl optimierteste von meinen Speedruns, auch mit Gex eingeschlossen. Das heißt, es wird für mich unglaublich schwer, den noch zu unterbieten.
Wobei
mit den momentanen
auch
Tricks.
Von allen in der Trilogy wahrscheinlich das ist, was am Speedrunner unfreundlichsten ist.
Ja, genau. Das Spiel hat nämlich die komische Eigenschaft, an vielen Stellen abzustürzen oder einzufrieren.
Oh je.
Man kann Cutscenes nicht skippen und sie machen einen riesigen Teil des Gameplays aus.
Genau, ja.
Und das ganze Ende ist quasi eine Cutscene, wo man etwas spielen kann.
Genau.
Ah, er erinnert mich gerade dran, ich muss die mal noch alle durchspielen. Ich habe die alle hier, die liegen hier neben mir.
Ist eine hervorragende Reihe. Das ist natürlich God of War auch ein riesiger Name, ja. Und komischerweise ist die Speedrun-Community im Bereich dieses Spiels oder dieser Serie sehr winzig. Das kann ich nicht verstehen, weil God of War ist eine der bestverkauftesten Konsolenspielereien, die es gibt. Und dennoch gibt es wenig Runner. Das versuche ich halt zu ändern. Momentan halt unter anderem auch damit, ich hatte in God of War 1 hatte ich auch den Weltrekord. Und dann hat ein Kollege, ein Glitchfinder, ich betone jetzt extra Glitchfinder, weil Tassen ist natürlich auf Next-Generation-Konsolen nicht möglich.
Auch nicht auf PS2, falls ihr das fragt.
Genau, also das sind wirklich Leute, die müssen sich halt so dahinsetzen mit dem Controller und Sachen, Ideen ausprobieren. Und dieser Archeon, der hat halt viele Tricks in God of War 1 herausgefunden und hat eine ganz neue Route entdeckt. Ganz neue Glitches entdeckt und hat dann wirklich meinen alten Run um 20 Minuten unterboten. Das ist von einer Zeit von 1,45 auf 1,25 ist das natürlich extrem, weil bei einem 10-Stunden-Run wäre es jetzt nicht so viel, aber bei anderthalb Stunden ist das natürlich schon gewaltig. Jetzt versuche ich gerade diesen Rekord wieder zu holen und das kommt auch gut an. Also das habe ich festgestellt. Wenn man so seine eigenen Zeiten versucht zu schlagen, nur eine persönliche Bestzeit oder den eigenen Weltrekord, weil man gerade keinen Konkurrenten hat, der das aktiv macht, ist was anderes, als wenn man wirklich aktiv dabei ist, einen Weltrekord zu schlagen. Und da bin ich gerade dabei. Ich bin gerade 35 Sekunden über seiner Zeit und ich kann 2,5 Minuten mit sehr gutem Gameplay, aber keinem perfekten Gameplay sparen. Jedoch ist dieser God of War 1 Speedrun mit Abstand der schwerste Speedrun von denen, die ich runne. Und das ist immer eine knifflige Angelegenheit zurzeit.
Ja, dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Und an dieser Stelle auch der Aufruf an die Hörer draußen. Schaut dem Exe zu, wenn er das runnt. Ja, jetzt, ihr runnt wohl sehr viel. Natürlich, das Ganze braucht Übung. Spielt ihr eigentlich denn überhaupt noch was anderes als jetzt immer eure 3-4 Spiele? Gibt es da noch Raum neben so Arbeit und so weiter noch für andere Games?
Ich muss ja zugeben, es hat effektiv einen Effekt bei mir gehabt. Es hat abgenommen, dass ich einfach so casual irgendwelche neuen Spiele mache. Wenn ich es mache, dann habe ich viel mehr diesen Glitzhunter-Blick auf Spiele.
Ganz genau, ja.
Ich versuche einfach gleich mal dazu sagen, wäre es möglich, dort jetzt hinzugehen ohne dieses Item geholt zu haben und solche Dinge. Ich habe das auch schon früher gemacht. Ich weiß noch, wie ich damals in Mario 64 selbstständig, als ich noch nichts von Speedrunnen wusste, irgendwie mich so toll gefühlt habe, wenn ich einen Stern geholt habe, auf andere Weise als vorgesehen. Diese Dinge, wo ich mal angesprochen habe, sollte man sein absolutes Lieblingsgame speedrunnen oder macht man es sich kaputt dadurch? Ein bisschen variiert das nach Spiel. Spiele, die sehr storylastig sind für mich und mit Atmosphäre verbunden sind, ich schrecke etwas davor zurück, sie zu runnen. Ich habe bis heute nie Banjo-Kazooie gerannt. Es ist nicht die Art von Spiel, die von Challenges lebt. Banjo-Kazooie war für mich immer ein Spiel, das ich wegen seinem Humor schätzte, wegen dem Level-Design, wegen solchen Dingen und der Musik. Und ich möchte einfach nicht, dass mir dieses Zeug irgendwann auf die Nerven geht. Aber Mario Kart, Diddy Kong Racing, solche Dinge, die habe ich immer als Challenge betrachtet. Für mich ist es nicht einmal so abwegig, die Spiele so zu spielen.
Ja, bei mir ist es halt so, seitdem ich Speedrunner, habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr, Videospiele normal durchzuspielen. Ich bin nebenbei Videospielsammler, Retrospielsammler. Und leider, ich möchte fast sagen, verrotten einige der Spiele schon im Regal. Und ich habe einfach auch keine Zeit, neue Spiele zu spielen, weil wenn ich freie Zeit habe, entweder wie jetzt gerade in God of War 1, stecke ich es halt wirklich in die Trainingseinheiten, um für God of War 1 noch konstanter zu werden, besser zu werden, oder aber ich lerne einfach einen neuen Speedrun. Mein Ziel ist nämlich eine bunte Palette von ganz verschiedenen Spielen. Also ich bin jetzt ein bisschen anders als Andy, der jetzt sich schon so mehr auf das Racing-Game-Genre fixiert hat, natürlich auch andere Sachen gemacht hat, aber das ist halt sein Fokus. Ich möchte die Ablenkung haben. Ich möchte eine ganz breite Palette von Speedruns spielen. Und jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich dann fertig bin mit dem Stream, dann lege ich mich nochmal ins Bett, nehme eine PSP und übe aktuell Resident Evil 1, also die Classic-Version, die Director's Cut-Version. Weil Resident Evil 1 ist mein Lieblingsspiel, mein All-Time-Favorite. Ich schrecke zum Beispiel überhaupt nicht davor zurück, meine Lieblingsspiele zu Speedrun, weil ich trenne das ganz klar. Das ist der Speedrun auf der einen Seite und das ist das normale Gameplay auf der anderen Seite. Und gerade bei Resident Evil skippt man natürlich sehr, sehr viel von den Dialogen. Das sind die einzigen Glitches, die möglich sind. Man kann jetzt natürlich sagen, die Dialoge in Resident Evil 1 sind jetzt nicht unbedingt das Sahnehäubchen.
Die sind das Beste.
Und so ist das halt bei mir. Also ich habe halt die Zeit, die ich übrig habe, neben Arbeit und Freundin und Sport, die geht ganz klar weiterhin in das Speedrun-Hobby, auch wenn ich nicht streame.
Ja, dann sind wir schon bald mal so Richtung Ende dieses Podcasts. Vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt denken, ah doch, ja, Speedruns, echt eine coole Idee. Ich habe mir jetzt manche angesehen auf den diversen Seiten, die wir erwähnt und verlinkt haben. Ich habe mir Streams angesehen und so, jetzt ist der große Tag gekommen. Ich will selber beginnen zu speedrunnen. Was, Andy, würdest du diesen Personen raten? Wir haben schon vorhin diskutiert, ja, ein Spiel, das man sehr mag oder eben absichtlich nicht. Was sollte man da sonst noch bedenken? Wie sollte man das sonst beginnen? So als Tipp, so, ja, nicht Pokémon und was sonst noch?
Nein, ich würde ja nicht Pokémon durch ja nicht Forbidden Memories ersetzen, also dieses Yu-Gi-Oh! Spiel auf PS1, aber ja. Es kommt sehr darauf an, was für ein Typ man ist. Zunächst, wenn man davor zurückschreckt, einen bestimmten Trick lernen zu müssen, es führt kein Weg daran vorbei und dieser Trick ist so schwer zu lernen, dass man erstmal einen Monat einfach nur daran beschäftigt ist, diesen einen Trick zu lernen, dann sollte man vorsichtig sein mit Spielen wie God of War, weil man sich dann auf sehr, sehr viel Frustration gefasst machen muss, bevor man überhaupt nur einen Run machen kann. Und gleichzeitig gibt es Spiele, die haben auch sehr schwere Tricks, aber sie sind mehr modular aufgebaut. Es ist problemlos möglich, einfach eine abgespeckte Version zu machen des Weltrekordruns und dann nach und nach immer schwerere Tricks einzufügen. Super Mario 64 funktioniert exakt auf diese Weise. Man kann im allerschlimmsten Fall wirklich einfach das Spiel spielen, wie man es immer gespielt hat und einen Timer nehmen und dann nach und nach einfach immer mehr Speedrun-Tricks dazu nehmen und es funktioniert. Bei God of War, dann ist das halt einfach so, man hat dann halt einfach irgendwie 8 Stunden, wenn man es ohne Glitches spielt und sonst muss man die Route machen und da müssen diese Tricks einfach dabei sein. Nicht, es ist nicht nur einfach, dass man sie auslässt, sondern im schlimmsten Fall blockiert man sich das Weiterkommen, weil man Sachen geskippt hat, die das Spiel verlangt. Weil viele Speedruns funktionieren so, dass man sie dann nur noch mit Glitches überhaupt beenden kann. Ja, ich habe nicht die höchste Frustrationstoleranz. Und darum habe ich immer zu solchen Spielen tendiert, die man so modular machen kann oder die sehr auf Ausführung basieren und Optimierung des Gameplays. Darum sage ich, Mario Kart 64, perfektes Spiel zum Anfangen. Am besten No-Skips, damit man etwas lernt, das reine Gameplay mit den Drifts zu optimieren. Und falls man Gefallen dran findet, dann macht man mal Skips durchaus. Man kann aber auch die klassische Variante machen, die Exe gar nicht gefällt. Und Mario 64 16 Star machen, das ist mehr so eine Nostalgie-Kategorie, die ist eigentlich ziemlich veraltet, weil man das Spiel problemlos mit weniger Sternen durchspielen kann, aber ja, sie ist extrem beliebt unter Speedrunnern und wenn man bei Speedruns live Fuß fassen will und Leute sucht, die mit einem racen, dann findet man immer welche, wenn man 16 Star macht und es hat Skips drin, aber die hat man quasi in einem Tag erlernt.
Ja.
Und kann dann auch noch schwerere Sachen nach und nach hinzufügen. Und man kann, wenn man sich jetzt für etwas mutiger hält, das Gleiche machen mit Ocarina of Time. Da findet man auch immer Leute, die mit einem spielen. Mhm. Aber die Einstiegshürde ist doch klar höher als bei Mario 64. Es kommt drauf an. Und bei jeder Community von Games gibt es immer so eine Kategorie, die man nicht als erstes machen sollte. Aber die Leute es zum Teil machen, wie bei Ocarina of Time. Man sollte nicht mit Any% anfangen. Das ist eine schlechte Idee. Man sollte mit einer Kategorie, die mehr Restriktionen hat, anfangen. Und bei Mario Kart fangt nicht mit Skips an, weil es frustrierend ist. Und bei God of War, wenn ihr es diese Serie wollt, fangt mit God of War 2 an. Nicht mit 3, weil das viel frustrierender ist.
Gut, Exe, von dir noch ein, zwei Ratschläge an möglicherweise künftige Speedrunner oder Speedrunnerinnen.
Ein ganz wichtiger Ratschlag von mir ist, ein so Motivationsschub, wenn ihr ein Spiel lernt und ihr fangt am besten erstmal mit einfacheren Tricks an und eventuell schafft ihr die am Anfang nicht, aber seht vielleicht schon ein kleines Weiterkommen. Und irgendwann schafft ihr sie und ihr werdet immer besser da drin. Dann spielt ihr weiter und kommt in einen Punkt, wo ein wirklich sehr schwerer Trick vorhanden ist. Erinnert euch immer daran zurück, wie ihr bei dem vorherigen Trick auch erst üben musstet, um ihn zu schaffen. Was ich damit sagen will, mit genug Fleiß, Motivation ist alles zu schaffen. Ich habe, als ich Mario 64 angefangen habe, wollte ich erst 16 Sterne machen, aber ich fand die Einsterne-Kategorie interessanter. Und es gibt halt zwei große Glitches in diesem Run, den Lobby-BLG und den Side-BLG, womit man halt diese Sterntüren skippen kann. Man muss 8 bzw. 30 Sterne sammeln, um zu den ersten beiden Bossern zu kommen. Und der erste, der 8er Door-Skip, der ist noch wesentlich einfacher. Und ich habe mich anhand dessen, dass ich den mal geschafft habe, hochgezogen für den zweiten Trick. Der zweite Trick ist wesentlich schwerer. Und da habe ich wirklich täglich 4-5 Stunden nur diesen Trick gelernt. Aber ich habe mich immer daran zurückerinnert, hey, mit genug Fleiß, und irgendwann schaffst du es, mit genug Fleiß und Durchhaltevermögen, wirst du das schaffen. Und es ist eingetroffen. Dann kann es mal sein, dass man eine Flaute hat. Dann funktioniert in einer Woche vielleicht gar nichts. Aber das gehört zum Lernprozess. Man lernt das Spiel. Man lernt es auswendig. Man lernt die Tricks auswendig. Da gibt es diesen Begriff Muscle Memory. Das heißt, man übt einen Trick so lange, bis er sozusagen in den Muskeln, in den Gliedern sitzt und man ihn gar nicht mehr groß drüber nachdenken muss. Und in dieses Stadion muss man reinkommen. Und deswegen haltet durch. Motivation ist die wichtigste Sache. Natürlich spielt Zeit auch eine Rolle, aber die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe auch viele andere Sachen, bevor ich mit dem Speedrunning angefangen habe, habe ich Competitive Fighting Games gespielt. Und da war es immer so, man war gestresst, man musste sich für das nächste Turnier vorbereiten, da musste es sein, ja. Und bei Speedrunning, finde ich, da kann man sich die Zeit besser selber einteilen. Man ist an keine Clans gebunden oder sonstiges, an keine Zeiten. Wenn man nicht viel Zeit hat in der Woche, dann lernt man den Trick halt vielleicht in 5 Tagen anstatt in 2 Tagen. Aber irgendwann kommt man zum Erfolg. Wichtig ist das Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen ist das Wichtigste.
Es kann auch helfen, wenn man mit der richtigen Art und Weise an den Timer herangeht. Das ist entscheidend, weil ich vertrete da die Philosophie, man soll so viele Runs wie möglich beenden. man soll nicht Perfektionisten so sein als nötig. Das heißt, wenn man weiß, man kann den Run beenden, man ist schneller als sein vorheriger Run und sei es auch nur eine Sekunde, dann soll man den Run weitermachen. Die Ausnahme ist, wenn man jetzt weiß, man kann ihn, egal was passiert, an diesem Punkt nicht mehr überbieten, selbst wenn man perfekt ist in jedem nächsten Teil des Runs, also Splitzen auch, sagen wir, beim Timer, dann okay, dann kann man es lassen, also es ist ein Race. Aber ich sage mir, okay, ich habe jetzt diesen einen Trick am Anfang, den ich nie konnte, habe ich sofort geschafft und habe jetzt irgendwie einen Vorsprung von 15 Minuten übertrieben, okay. Aber dann verliere ich Zeit in jedem nächsten Teil, immer weiter und dann ganz am Ende bin ich irgendwie noch 10 Sekunden vorne. Ich beende es einfach trotzdem, damit ich sagen kann, ich habe meinen Run verbessert. Und ich habe dann ein neues Blitz, wo man sieht, ich habe diesen Trick am Anfang geschafft. Und jetzt weiß ich, ich habe den Trick am Anfang geschafft und die anderen vorher, die habe ich früher mal geschafft. Also habe ich die Motivation weiterzumachen.
Nun, abschließend muss natürlich nochmal erwähnt werden, Andy, dich findet man auf Twitch, Andy Penta dort, Exe, dich natürlich auch, exe_de und natürlich wird das alles dann nochmal in den Shownotes auf gametalk.fm/speedrun verlinkt, da findet man also nochmal alle Links. Link ist auch noch hier ein Stichwort, Andy, du bist ja so nett und schreibst drüben bei nerdybynerds.ch regelmäßig Speedrun-News. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist das immer noch einzigartig. Auch das möchte ich noch verlinken, denn wer sich jetzt vielleicht für Speedruns interessiert, ist da sehr froh drum, der bekommt da nämlich regelmäßig in deutscher Sprache Neuigkeiten rund um Speedruns.
Ja, da schreibe ich meine Speedrun-News, zugegebenermaßen etwas selektiv. Es muss nämlich auch mich etwas interessieren und ich muss auch was dazu zu sagen haben, aber man findet sie bei Nerdy by Nerds.
Ja, dann, wie immer hier am Ende dieses Podcasts kurz der Hinweis, habt ihr irgendeine Frage an mich, dann geht's Twitter @GameTalkFM, das gleiche auch auf Facebook und dann gibt's noch eine E-Mail für die, die das mit diesen Social Networks nicht so mögen, redaktion@GameTalkFM. Mir bleibt jetzt noch, mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen zu bedanken und natürlich mich bei meinen zwei super tollen Gästen zu bedanken. Danke Andy, danke, dass du da warst und natürlich ganz speziell hier unser Spezialgast der Exe. Vielen Dank, dass du hier warst.
Gern geschehen. War schön hier zu sein.
Ja, hat super Spaß gemacht, ja.
Dann machen wir mal hier den Deckel drauf. Ich war der Joey, ich verabschiede mich. Ciao ihr da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschö.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.